Ja, Ben und Alice oder Alice, ich wusste jetzt nicht genau, okay, Alice, richtig? Oder Alice? Alice, okay, Alice. Als ich das heute Morgen so mitbekommen habe, dachte ich, ich müsste gerade nach Thailand. So aufgeregt war ich für euch. Ich weiß nicht, manchmal ist das so, dass man von jetzt auf gleich irgendwie so bewegt wird, womit man vorher ja gar nicht so richtig zu tun hatte. Also als ich morgen auf der Autobahn war und so schon im Gedanken an Gottesdienst nochmal so die Predigt durchgegangen bin, kam auf einmal über eine Brücke eine Windböe und es hat mich so richtig rausgerissen. Und auf einmal war der Puls auf 180 gefühlt. Und ich war völlig aus dem Konzept. So ähnlich ging es mir gerade eben, dass ich so dachte, wow, wie cool, dass junge Erwachsene diesen Schritt gehen. Und ich wünsche euch auch echt Gottes Segen und auch hier diese Verbundenheit mit der Gemeinde weiterhin. Richtig Hammer. Eben war die Frage, was bin ich eigentlich, Jugendreferent oder so? Ja, genau, ich bin momentan beides. Auf der einen Seite komme ich gerade aus Köln, da wo auch meine Gemeinde ist, wo ich auch als Jugendpastor arbeite. Und zur anderen Seite bin ich in der EG sozusagen als vom Jugendwerk als Referent tätig. Das ist also eine gesplittete Stelle, die sich ab Juni ändern wird, wo ich dann komplett in das Jugendwerk wechsle. Und das war auch so eine Sache, wo Gott mich rausgerissen hat aus meinen normalen Gedanken, aus meinen Vorstellungen, wie die Zukunft läuft. Ihr kennt bestimmt den Florian Henn, der lange Zeit das Jugendwerk geleitet hat. Und danach der Robert, der danach kam und dann im letzten Jahr gekündigt hat. Und zu allen Zeitpunkten wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ins Jugendwerk auch komplett zu wechseln. Und es war für mich immer ganz klar zu sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, aus verschiedenen Gründen. Und hatte dann ein ganz klares Nein dazu. Und es war letztes Jahr auf einer Freizeit, wo ich mit jemandem, der schon ein bisschen älter war, viel Zeit hatte an einem Tag, wo die Jugendlichen auf einem Ausflug waren, wo ich 6, 7 Stunden Zeit hatte, darüber zu sprechen, weil er sagte, ich könnte mich so gut vorstellen, dass du das machst, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich habe ihm alle meine Bedenken gesagt, alles, was dagegen spricht, aus meiner Sicht. Und am Ende des Gesprächs war es wirklich so, dass ich nicht von ihm, sondern auch ja, innerlich so von mir sagen konnte, ich habe eher eine Vorfreude auf diese Aufgabe, als dass ich ein klares Nein habe. Dann habe ich lange mit meiner Frau im Urlaub dafür gebetet und miteinander gesprochen, was das bedeutet für uns und haben letztendlich dann doch ein Ja gefunden, sodass ich jetzt ab Juni dann ins Jugendwerk wechsle und dann eben die überörtliche Jugendarbeit der EG auch übernehmen. Und da freue ich mich, wie gesagt, schon sehr drauf. Aber gut, das war jetzt mal Vorgeplänkel. Jetzt geht es ums Thema von der Pflicht zur Freude. Walter hat das eben schon gesagt. Pflicht, Freude, das ist doch irgendwie, passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? Und tatsächlich ist es so, dass es Gott ein ernstes Thema ist, wenn es um die Freude geht. Man könnte ja das Thema aber auch so sagen, von der Pflicht hin zur Freude, also als ob das so ein Weg ist, erst Pflicht und irgendwann kommt die Freude, also als ob das ein Weg ist, den ich so bestreite und wo man irgendwann hinkommt zur Freude. Und so paradox das vielleicht klingt, möchte ich uns heute damit reinnehmen, wie Paulus diese Freude empfunden hat, was es für ihn bedeutet hat, was es für ganz konkrete Dinge auch gibt, wo wir in unserer Gemeinde unsere Freude an Gott steigern können und fördern können, wo wir unseren Glauben an Gott fördern können im Miteinander. Und das wünsche ich mir, dass wir heute das eine oder andere für uns mitnehmen, wo wir merken, da berührt Gott mich, da zeigt Gott mir etwas auf, was mich in meiner Freude zu Gott, ja, oder die Freude an Gott einfach vergrößert. Dafür möchte ich noch ganz kurz mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für ja, das, was du uns zu sagen hast, was auch heute gilt. Und ich möchte dich bitten, dass du und jetzt in dieser Zeit segnest, zum Reden, zum Hören, dass du zu uns sprichst. Das erwarten wir auch, weil du lebendig bist, weil du heute unter uns bist. Amen. Die Reformatoren haben die zentrale Rolle der Freude schon begriffen. Und im Westminster Bekenntnis ist die erste Frage, die gestellt wird: Was ist das oberste, das höchste Ziel des Menschen auf der Welt? Und dann gibt es immer eine Antwort und sie sagen: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu genießen und ihn zu verherrlichen. Gott zu verherrlichen und in Ewigkeit ihn zu genießen. Das hat mich irgendwie nicht, hätte ich nicht erwartet, dass das damals das Ziel war, dass das das oberste Ziel genannt wird von den Reformatoren. ihn zu genießen, sich also ewiglich auch an Gott zu freuen. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es, du zeigst mir den Weg zum Leben und dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Wenn Gott uns diesen Weg zur Freude zeigt und er uns da durchführen möchte, dann denke ich, liegt es auch an uns, uns auf diesen Weg zu machen und dieser Freude nachzustreben, diesem Glück nachzustreben. Ich glaube tatsächlich, dass es nichts Verwerfliches ist für uns Menschen, Glück zu finden, Glück zu suchen in unserem Leben. Die Frage ist nur, wo beginnen wir? Wenn wir zum Beispiel die Frau am Brunnen sehen, im Johannes 4, da, wo Jesus dieser samaritanischen Frau begegnet, macht er ihr schnell deutlich, dass er sie total wertschätzt, obwohl ja Juden und Samaritaner und so weiter nicht viel Gemeinschaft miteinander hatten. Und er zeigt ihr ganz deutlich, bei mir und meinem himmlischen Vater bist du wertgeschätzt. Und dann zeigt er ihr auf einmal etwas auf, wo sie ihr Glück gesucht hat, nämlich in Beziehung zu anderen Männern. Und er macht das relativ knallhart, kein Geplänkel oder so, sondern er zeigt ihr auf, in deiner Biografie ist ganz schön viel kaputt gegangen, weil du das Glück an der falschen Stelle gesucht hast. Und das Leben, meiner Meinung nach, ist einfach zu schnell vorbei und es ist so kostbar, dass wir nicht diesem Glück nachjagen, was uns manches in der Welt verspricht, weil wir immer wieder enttäuscht werden und immer wieder, vielleicht sogar, dann wieder von Neuem anfangen und es wieder an der gleichen Stelle suchen. Ich glaube, dass wir in der Beziehung zu Gott auch in diesem Leben Freude haben können und diese Freude steigern können. Es ist unsere Pflicht tatsächlich, Freude in Gott zu suchen. Hört sich vielleicht paradox an, aber es ist unsere Pflicht. Wir werden dazu aufgefordert und das in ganz verschiedenen Versen. Ich habe mal aus dem Psalm ein paar rausgesucht. Da heißt es zum Beispiel Psalm 37, freu dich über den Herrn. Im Psalm 32, Vers 11, freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Oder im Psalm 100, jubelt dem Herrn zu. Alle Länder der Erde, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel. Oder den Vers, den wir eben schon gehört haben in der Schriftlosung, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Und es gibt auch andere Verse, die noch etwas anderes mit aufzeigen. In Matthäus 5, Vers 11 heißt es zum Beispiel, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwegen verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. In 1. Petrus 4, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht vor Freude und Jubel erfüllt sein. Und noch ein letzter Vers aus dem Römer 12. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Und segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Die letzten drei Verse zeigen ganz deutlich, Freude auf der einen Seite heißt nicht das Nicht-Dasein von Leid in unserem Leben. Manchmal ist es ja so, dass wir Freude erleben und irgendwann kommt eine Not in unserem Leben und dann wird die Freude wie verschluckt von dieser großen Not, die wir in unserem Leben haben und die vielleicht auch nicht weggeht. Es wird alles irgendwie nur noch grau und wir fragen uns, was passiert eigentlich gerade? Ich kann das aus meiner Geschichte erzählen, dass in meiner Familie eigentlich von meiner Frau, als da die Schwester verstorben ist, dass ich auf einmal von diesem fröhlichen, Jugendlichen nicht leicht sind, aber von diesem, Freude am Leben haben, auf einmal zu jemandem geworden bin, der auch Dinge hinterfragt hat, der viel nachdenklicher geworden ist, der viel emotionaler auch geworden ist. Und diese Freude, die ich vorher so erlebt habe, auch im Glauben gelebt habe und so weiter, die war auf einmal für eine gewisse Zeit wie weggeblasen. Nicht einholbar, nicht einfach wieder anschaltbar in meinem Herzen. Es kann sein, dass Freude und Leid aufeinander kommen oder dass wir Leid haben und irgendwann da rauskommen und wieder uns richtig freuen können an Gott und am Leben. Und hier in den letzten Versen heißt es, manchmal ist es auch so, dass beides zusammenkommt. Dass wir Freude im Leid erleben können. Nicht am Leid, aber im Leid. Als ich neulich, das hat mich auch bewegt, war ich auf einer Trauerfeier von einem Kind, was in der 23. Schwangerschaftswoche nicht verstorben ist, sondern geboren wurde, aber dann nur 2 Stunden am Leben war. Und das Ehepaar ist gläubig und hat zu dieser Trauerfeier eingeladen und es war total bewegend zu sehen, wie sie Freude haben im Leid und die nicht geheuchelt ist, zumindest so, was ich so von außen sehe. Sie trauern um ihr Kind und gleichzeitig haben sie sich so gefreut daran, dass sie ihr Kind nochmal im Arm halten konnten und es auch verabschieden konnten. Das ging mir total nahe. Und ich habe mich aber gefreut, dass sie nicht nur zerbrechen an dieser Situation, die so hart ist, sondern dass sie sich freuen können, dass sie wissen, Gott hat uns auch dieses Kind anbefohlen und auch damit umzugehen. Gott hilft uns durch, er bleibt treu. Was für ein starkes Zeugnis. Und die Frage an euch vielleicht, habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr durch jemanden gesegnet worden seid, gestärkt worden seid in eurem Glauben, durch jemanden, der im Leid ist und der seinen Glauben trotzdem bezeugt und festhält an der Hoffnung. Seid ihr das schon mal ermutigt worden durch jemanden, dem es gerade so richtig schlecht geht eigentlich? Das finde ich bewundernswert. Und ich glaube, dass durch Gott, durch die Beziehung zu Gott, das auch möglich ist. Es ist auch ganz klar, wir predigen kein Wohlstandsevangelium, so dass alle Christen, wenn wir nur richtig glauben würden, dass wir dann das Leid erspart bekommen hier auf dieser Erde. Sondern die Bibel macht ganz klar deutlich, auch Christen widerfährt dieses Leid. Und die Frage ist, was wir damit machen, was der Glaube, den wir an Gott haben, was der mit uns macht. Jetzt könnte man natürlich einwenden, okay, Freude, das habe ich eben schon mal gesagt, kann man nicht einfach ein- und ausschalten. Also kann Gott mir eigentlich befehlen, mich zu freuen an ihm, in der Gemeinschaft mit anderen? Kann man was befehlen, meine Gefühle, meine Begierden? Und ich glaube, dass wir in der Bibel sehen, dass Gott das ganz oft tut. Dass Gott uns Dinge befiehlt, die wir denken sollen, die wir begehren sollen und die wir auch nicht begehren sollen. Schon in den 10 Geboten heißt es ja, begehrt nicht gewisse Dinge eures Nächsten. Oder die Frage ist zum Beispiel, wenn ich begehre meines Nächsten, was auch immer, darf ich das zulassen in meinem Gedanken, in meinem Begierden, in meinem Herzen? Und ich glaube, da sagt Gott ganz klar, da brauchst du gar kein individuelles Ja oder Nein von mir zu hören, sondern ich sag's dir, stopp. Denk den Gedanken nicht weiter. Du sollst es nicht begehren. Und auf der anderen Seite sagt Gott nicht nur, was wir nicht haben sollten in unserem Herzen, irgendwelche Begierden, sondern auch Dinge, die wir haben sollten. Zum Beispiel heißt es im 1. Petrusbrief, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, so sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst. Also es gibt negative Begierden, es gibt positive Begierden, Dinge, die Gott sagt, dass wir sie nicht nähren sollen und dass wir sie nicht denken sollten oder daran festhalten sollen. Es gibt Dinge, die wir in unserem Leben heranwachsen lassen sollen. Zum Beispiel, was ist mit Zufriedenheit? Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Seid nicht geldgierig, so heißt es im Hebräerbrief. Das wird geboten. Es wird geboten, anhaltende, ausdauernde, nicht heuchlerische Liebe in sich zu tragen. Nicht nur nach außen, sondern vor allem im eigenen Herzen. Eifer wird uns in gewisser Weise geboten. Kummer. Dankbarkeit. Also wenn wir uns auf den Weg machen, dieser Freude nachzujagen, dann müssen wir verstehen, dass Gott das Recht hat, auch Dinge in unser Leben reinzusprechen, die für uns auch nahe gehen, wo wir denken, da haben wir ein Anrecht darauf, das zu denken und zu fühlen, gewisse Dinge zu begehren oder auch nicht zu begehren. Gott befiehlt uns, uns in ihm, also in der Gemeinschaft mit ihm oder in der Beziehung zu ihm, uns zu freuen. Und Paulus würde dem total zustimmen. Paulus, dem Schreiber dieses Philipperbriefs, der schreibt diesen Brief ja nicht irgendwie aus der Karibik oder irgendwie aus dem Sommerurlaub, wo es ihm gerade gut geht, wo er sagt, ach, freut euch, das Leben ist so schön. Und überhaupt nicht. Er sitzt in der Gefängniszelle, nicht wissend, ob er überhaupt nochmal herauskommt. Und in diesem Wissen schreibt er diesen Philipperbrief. Und da frage ich mich schon, wie kann ich eigentlich, wenn Paulus das kann, okay, das ist eine besondere Person, aber die Frage ja auch mich, kann ich eigentlich unabhängig von meinen Lebensumständen Freude in mir tragen, Freude empfinden, wenn es mir so richtig dreckig geht? Und auch in der Gemeinde in Philippi war das ein Thema. Und Paulus spricht hier drei Dinge an, wo er sagt, trotzdem allem freut euch an Gott, freut euch, dass ihr mit ihm verbunden seid. Im ersten Kapitel spricht er an, dass es Leid gibt in der Gemeinde. Im zweiten Kapitel, dass es Streit gibt unter den Christen in der Gemeinde. Und in dem dritten, dass eine gewisse Form von Gesetzlichkeit herrscht. Eine Lehre, die nicht dem entspricht, was Paulus für richtig hält. Und trotzdem, trotz diesen Schwierigkeiten in der Gemeinde, an einzelnen Leuten auch, sollen sie sich freuen. In Philipper 3, Vers 1 heißt es, freut euch in dem Herrn. Und gerade diese Freude an Gott ist die entscheidende Sache, glaube ich, die unsere Anbetung und unsere Verehrung auch nicht nur zu Heuchelei oder nicht zu Heuchelei macht. Jonathan Edwards hat mal gesagt, Gott wird nicht nur verherrlicht, wenn seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern auch, wenn man sich an ihr erfreut. Wenn diejenigen, die Gottes Herrlichkeit sehen, sich daran erfreuen, wird Gott noch mehr geehrt, als wenn sie sie nur sehen. Der Mensch, der seine Vorstellung von Gottes Herrlichkeit bezeugt, verherrlicht Gott nur dann, wenn er auch seine Bewunderung derselben und seine Freude daran bezeugt. Das ist eine wunderbare Entdeckung, finde ich. Ich muss dieser Freude an Gott nachjagen, wenn ich ihn verherrlichen möchte, wenn ich ihn wirklich anbeten möchte. Weil Gott, und da glaube ich, sind wir uns alle einig, die wundervollste, schönste Entdeckung sozusagen im Universum ist, die wir gemacht haben. Ganz persönlich, was wäre ich ohne Gott? Sich mal da klar zu werden, was habe ich eigentlich in der Beziehung zu Gott? Was hat Gott für mich getan? Das zu sehen, ist wunderbar. Aber es ist auch unsere Aufgabe, sich daran zu erfreuen und immer wieder zu freuen, auch wenn wir schon langjährig Gott kennen, schon seit langen Jahren Gott kennen und uns und sagen, wir kennen Gott und wir haben schon viel mit ihm erlebt. Es ist ein Bestandteil unserer Anbetung. Es ist nicht nur sozusagen ein Produkt unserer Anbetung oder so ein Nebenanteil, sondern es ist Bestandteil unserer Anbetung, dass wir uns an Gott erfreuen. Das ist für mich auch, was authentische Anbetung ausmacht. Nicht nur mein Dienst in der Gemeinde oder meine Dinge, die ich Gott gebe, durch meine Gaben, durch meine Fähigkeiten, sondern dass ich ganz persönlich immer wieder mich daran erinnere, was hat Gott für mich getan? Dass meine Freude auch nach außen ausstrahlt. Dass wenn ich über Gott rede, dass ich nicht nur von Wahrheiten erzähle, die ich glaube, sondern dass man mir auch abspürt, dass ich mich daran erfreue, was Gott getan hat. In Philipper 4 fasst er dann ja nochmal alles zusammen, was wir eben schon gehört haben. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Und ich glaube, dass echte Freude auch dann entsteht, wenn wir merken, dass wir in Gott, in der Beziehung zu Gott wirklich geborgen sind. Geborgenheit als ist eine der tiefsten Sehnsüchte, glaube ich, unseres Menschseins. Ich weiß nicht, wie ihr das denkt, aber ich denke, dass es für mich elementar wichtig ist zu wissen, wo gehöre ich hin, auf wen kann ich mich verlassen in meinem Leben, auch wenn Stürme kommen, wenn es nicht einfach wird. Und zu wissen, dass Jesus mich immer umgibt, dass ich nie alleine dastehe, dass er es gut mit mir meint, das stärkt meine Freude, das befördert das Denken, das, ja, dass ich mich freuen möchte in Gott. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. So heißt es in einem Psalm. Das zu wissen in meinem Alltag, das tut richtig gut. Echte Freude entsteht auch dann, und das ist jetzt auch eine Sache, die heute ja ganz auch aktuell ist, wenn wir beteiligt sind an der Verbreitung des Evangeliums. Aber was gibt es Schöneres, wenn ich von meinem Glauben anderen Menschen weitererzählen kann? Wenn sie fragen, was hält dich eigentlich da in der Gemeinde? Warum bist du eigentlich Jugendpastor geworden? Ich hatte gestern gerade noch auf dem Fußballturnier so ein Gespräch, der das auch sagte, ja, ich philosophiere auch gerne über die Welt und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Bist du da reingeboren worden? Und dann zu erzählen, was meinen persönlichen Glauben ausmacht, wie ich Gott gefunden habe oder wie er mich gefunden hat oder wie auch immer, das war fantastisch. Das hat mich richtig gefreut, dass ich wieder was weitergeben konnte, jemandem, der Gott noch nicht kennt. Und so ist es bei Paulus auch. Er sagt, ich bin hier im Gefängnis und das verbreitet oder das löst etwas aus. Ich kann hier das Evangelium in meinen Gefängniszellen sogar weitersagen. Ich freue mich daran, dass dieses Leid, was ich gerade erlebe, das fördert die Ausbreitung des Evangeliums. Also das erstmal zu denken, das kann, glaube ich, nur Gott tun. Im zweiten Kapitel finden wir dann noch einen weiteren wichtigen Gedanken, der auch mit dem ersten Punkt zusammenhängt, nämlich echte Freude entsteht, wenn wir dieselbe Gesinnung und die Gemeinschaft untereinander stimmt. Also die gleiche Gesinnung haben und die Gemeinschaft untereinander stimmt. Ich möchte euch da zwei Verse vorlesen aus dem vierten Kapitel. Da heißt es, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Das finde ich schon hammerhart, muss ich sagen. Da wird der Brief von der Gemeinde empfangen, es wird vorgelesen und vielleicht waren diese beiden Frauen anwesend und sie müssen hören, wie vor versammelter Mannschaft ihre beiden Namen genannt werden und in keinem guten Kontext, sondern sie werden ermahnt, ihren Streit beizulegen. Puh, das steht in Gottes Wort, auch für uns. Heute, vielleicht auch als Warnung. Deshalb lasst uns darauf achten, diese gleiche Gesinnung zu haben, das gleiche Ziel wieder in den Fokus zu nehmen. Im zweiten Kapitel heißt es, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass irgendetwas euch gegenseitig aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Ich glaube, dass unsere Freude an Gott auch damit zusammenhängt, wie wir in unserem Alltag unter Christen miteinander unterwegs sind. Dass gewissermaßen manchmal es dazu kommen könnte, dass zwischenmenschliche Streitigkeiten meine Freude an Gott trüben können oder fördern können. Und es ist ganz wichtig, wir wollen uns verändern lassen in unserem Denken und wir wollen diese Blickrichtung auf Jesus richten. Das ist keine Gefühlssache, sondern eine Willensentscheidung von mir. Möchte ich an dem, wo ich verletzt worden bin, auch festhalten und unversöhnlich mit jemandem in meiner Gemeinde weiterleben? Oder mache ich diesen ersten Schritt auf den anderen zu? Weil ich merke, dass da was Größeres im Spiel ist, dass es um eine ganze Gemeinde geht, um die gemeinsame Blickrichtung auf Gott. Und er sagt dir, lass das nicht aus deinen Augen, lass das dir vor Augen stehen, wozu sind wir hier in der Gemeinschaft da? Diese beiden Frauen gehörten zur Gründergeneration, die hatten viel erlebt, die sind eingestanden für das Evangelium, das sind sozusagen, man könnte sagen, gestandene Christen. Und auch diesen Christen, die schon so viel Erfahrung haben, sie mussten ermahnt werden und sagen, leg diesen Streit bei. Und er bringt dann noch eine Hilfe, die auch heute uns eine Hilfe sein kann, nämlich zu sagen, und du, treuer Weggefährte, ne, hilf ihnen dabei, seid sozusagen derjenige, der Vermittler, den Vermittler spielt und zeig ihnen auf, dass sie diesen Streit beilegen sollen, damit ihr euch wieder auf das gemeinsame Ziel ausrichten könnt. Und es hilft auch dabei, wie ich finde, diesen letzten Satz nochmal zu betrachten, wo steht, diese ganzen Namen sind ins Buch des Lebens geschrieben. Und zu zeigen, wir alle sind erlöste Sünder, die hier miteinander unterwegs sind. Wir alle sind nicht perfekt. Wir leben von Gottes Gnade. Ich habe neulich mal ein Beispiel gehört, was ich ganz schön fand, wenn wir irgendwann mal dieses Hochzeitsmahl mit Jesus feiern würden und es würden personalisierte Platzkarten dort sein. Und du musst dir vorstellen, dass mit demjenigen, mit dem du am meisten Trouble hast, vielleicht auch in der Gemeinde, dass der neben dir sitzt. Zu wissen, der ist auch dabei. Wir sitzen im gleichen Boot. Wir leben von der gleichen Gnade, die uns zuteil wird. Ihre Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich habe das zumindest für mich selbst manchmal so erlebt, dass meine Freude getrübt wird, wenn Sand im Getriebe ist. Unter Mitchristen, wenn Unversöhnlichkeit herrscht, wo zwei Parteien nicht miteinander sprechen wollen, wo Menschen miteinander fröhlich ihren Glauben in der Gemeinde leben, aber sagen, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben, da ist alles gesagt, was gesagt werden sollte. Ich wünsche uns, dass wir das auch hören und dass wir auch uns da ansprechen lassen, wenn das hier auch der Fall ist. Der letzte Punkt ist Freude durch Hingabe. Dieser Brief, der von Epaphroditus ja überreicht wird, der ihm diese Gabe überreicht, der hat sich viel eingesetzt in seinem Leben. Der ist krank dorthin gereist und nicht sicher, wie es ihm damit ergehen wird mit dieser Krankheit. Und im vierten Kapitel, macht Paulus deutlich, was er für ein Vorbild hat, was Christus erstmal für ein großes Vorbild ist. Und dann spricht er von Timotheus, wo er sagt, es gibt keinen ihm mir Gleichgesinnten. Das ist also wirklich, da freue ich mich einfach dran, diesen jungen Mann zu sehen, wie er seinen Weg geht. Und nachdem er diese Bilder oder diese Menschenbeschriebenheit hat, zeigt er auch eben diesen Einsatz, diese Hingabe von Epaphroditus, sich auf diesen beschwerlichen Weg zu machen. Seine Freude findet er in anderen, die sich Gott hingeben. Ist das bei dir auch so, dass du dich freuen kannst an Leuten, die ganze Sache machen mit Jesus, die ihr Leben Jesus widmen und sagen, was auch immer in meinem Leben passiert, ich möchte mich an Jesus halten? Ich denke, dass es eine große Ermutigung sein kann, wenn wir auch andere Leute in den Blick nehmen, die uns zum Vorbildern werden, die vielleicht sogar noch jünger sind als wir, wo wir merken, wow, was für eine Hingabe, das freut mich einfach, dass sie diesen Weg gehen. Psalm 16, Vers 11 möchte ich nochmal am Ende lesen. Du zeigst mir den Weg zum Leben, dort wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Echte Freude entsteht, wenn wir mit Gott verbunden sind. Echte Freude entsteht, wenn wir bei der Verbreitung des Evangeliums beteiligt sind, helfen können. Echte Freude entsteht, wenn wir auch dieselbe Gesinnung haben und wenn die Gemeinschaft untereinander stimmt. Und ich glaube, auch echte Freude entsteht, wenn wir uns Gott ganz hingeben. Denn dann sind wir letztendlich auch die Beschenkten. Amen.